an. Zieh mich näher, näher, Jesus, an dein treues Vaterherz, Gottesherz, Jesuherz oder was auch immer ist. Also wir müssen von Gott gezogen werden, sonst kommen wir nicht zum Heiland. Also wir brauchen diese Seilen der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit und dergleichen. Mein Thema heute ist, mach keine Kompromisse. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Und so viele Menschen haben Probleme, nur weil sie Kompromisse gemacht haben. Einfach, sie tragen jetzt die Konsequenzen von diesen Kompromissen. Gefälligkeiten, Liebenswürdigkeiten, Nettigkeiten, Höflichkeiten und was weiß ich, die zahlen sich nicht aus. Das ist vielleicht komisch, was ich sage. Ich weiß, die ganzen Freundlichkeiten, alles, was da passiert und so weiter, da sind so viele Dinge in unserem Leben, in unserer Welt, wir wundern uns, ja, ich bin so nett, so lieb, so freundlich, aber das bringt nichts. Ja, weil wir mit falschen Voraussetzungen an der ganzen Sache rangehen. Weißt du, Freundlichkeit ist vielleicht eine Tugend des Gläubigen, des Christen, aber zu viel Freundlichkeit ist auch Gift. Zu viel Nettigkeit ist auch Gift. So, und eines der Sünden, die Lügen Satans ist, und Gott und der Satan gebraucht die Menschen mit Humanismus, seid nett und freundlich. Und dann wird man ausgenutzt. Man gibt den ungläubigen Menschen den kleinen Finger und dann nimmt mehr und mehr und mehr. Und am Schluss bist du ein Gefangener, ein Sklave von diesen ganzen Leuten, die was bedürfen, was brauchen und so weiter. Und die Bibel spricht von Werken des Fleisches und von Werken des Geistes. Gott will, dass du ein kompromissloses Leben führst und dass du keinen falschen Göttern dienst und dass du dich missbrauchen lässt. Der Teufel wollte auch Jesus zu Fall bringen und damit steige ich auch in die Geschichte ein hier. Das, was mich bewegt, Matthäus Kapitel 4 von Vers 8 bis 11. Er bietet Jesus alle Reiche dieser Welt. Alles kannst du haben, du musst nur eins machen. Niederfallen und mich anbeten. Lass es mal zergehen, was das alles heißt, was er wollte. Das ist gar nicht so viel. Mach nur einen Knicks, eine Beugung, eine Gefälligkeit und ja, akzeptiere mich und dann kannst du dir so viel ersparen. Du musst nicht ans Kreuz gehen, Herr Jesus. Du kannst auch im Garten sogar sterben und eine schöne Beerdigung bekommen. Und dem Herrn Jesus hätte schon alles gereicht. Der hätte sich viel erspart, wenn er das so auf diese Art bekommen hätte. Aber er wählte den Weg des Kreuzes, den schmalen Weg. Nicht den goldenen Mittelweg, sondern den schmalen Weg. Und das ist, was die Bibel sagt, er wählt, wem ihr heute dienen wollt. Wollen wir Kompromissen dienen? Der Teufel führt uns auf einen hohen Berg und er zeigt uns alle Reiche, alle unsere Möglichkeiten, alles, was in uns ist, alle Herrlichkeiten, das will ich dir geben. Fall nur nieder und bet mich an. Und da spricht Jesus zu ihm, geh weg, Satan, geh weg. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Satan, scher dich. Hau ab. Jesus kam in diese Welt, um den Willen Gottes zu tun, am Kreuz zu sterben. Und wozu sind wir in dieser Welt? Lass uns mal auch nachdenken. Wir sollen auch mit Christus mitgekreuzigt werden. Aber du kannst die Erlösung selber nicht zustande bringen. Wir müssen nur ihm gefallen, mit Christus gekreuzigt sein, mit Jesus leben. Jesus kam alle Reiche dieser Welt für Gott einzunehmen, für Gott gewinnen. Wir müssen ein heiliges Leben leben. Das ist, was wir sollen. Und uns bietet der Teufel auch Kompromiss an. Du kannst viel einfacher haben. Bet mich an. Nimm eine Abkürzung. Und ich sag dir, Abkürzungen zahlen sich nicht aus. Ich war mal in den Österreicher Alpen und wir wandern. Wir haben damals nur ein Kind noch gehabt. Und wir wandern mit dem Kind. Und ich sehe, auf der anderen Seite geht der Weg weiter irgendwo. Aber dazwischen ist ein Tal. Und ich dachte, ich nehme die Abkürzung. Und was ist passiert? Wir sind nicht durchgekommen. Da war Wasser, ein Strom ist da geflossen. Und die Leute wussten, warum der Weg so weitergeht. Dass wir einen Umweg machen müssen, um auf die andere Seite zu kommen. Und das Ende der Geschichte war, dass wir abends nicht bis ins Hotel ankamen. Man musste uns mit einem Hubschrauber suchen, wo wir sind. Wir wurden vermisst gemeldet, nur weil ich Abkürzungen suchte. Abkürzungen zahlen sich nicht aus. Konsequenzen zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Da muss man dich am Schluss mit dem Hubschrauber noch suchen. Wo steckst du? Du musst das tun, was Gott dir aufträgt, was Gott dir befiehlt, was deine Berufung ist. Ja, ohne Abkürzung zu tun. Wir möchten uns gar nicht abplagen. Wir möchten es ganz schnell so. Heute bestellt und gestern hätte schon da sein sollen. Der Teufel will nicht, dass wir uns aufopfern, dass wir uns kreuzigen, dass wir uns abquälen, dass wir uns abmühen und so weiter. Und unser Fleisch will nicht leiden. Wir sind leidensscheu. Deshalb diese Kompromisse und Gefälligkeiten und was auch immer ist. Und dann macht man Kompromisse. Wie kann ich das schneller machen? Und heute ist sozusagen alles auf Instant aufgerichtet und aufgebaut. Schnell Kaffee machen, schnell Imbiss und schnell das und schnell das und schnell das. Das Schnelle zahlt sich nicht aus. Die schnelle Tour. Der Teufel zeigt Jesus, wie schnell er an seinem Ziel kommen könnte. Nur ein Knicks. Und schon alle Reiche dieser Welt gehören ihm. Der Teufel würde ihm zur Verfügung stellen. Und viele Leute verkaufen ihre Seele an den Teufel, indem sie irgendwelche Gefälligkeiten machen. Und dann sind sie verkauft für den Rest ihres Lebens. Der Teufel zeigte Jesus, wie er durch ein paar Kompromisse das Kreuz umgehen kann. Deshalb hat im Garten Gethsemane auch so gerungen und sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Teufel hat gesagt, Meister, du kannst hier sterben. Die Sünde begann in einem Garten, im Garten Eden, und hier stirbst im Garten Gethsemane. Das ist doch richtig, das deckt sich alles. Aber bei Gott geht es nicht, dass sich alles deckt, dass alles übereinstimmt und perfekt ist. Gott hat einen Plan für jeden Menschen und auch für dich. Und Jesus wusste ganz genau, das ist nicht, dass ich hier unter den Olivenbäumen sterbe. Ich will auf dem Kreuz, am Kreuz gehen und am Kreuz sterben. Er wollte den Willen Gottes tun und auf Gottes Weise die Erlösung zustande bringen. Und das macht der Teufel jedes Mal. Er versucht, alles Mögliche in deinem Leben dir vorzugaukeln, dass du ja nicht das Ziel auf Gottes Art und Gottes Weise erreichst oder gewinnst. Der Teufel kommt zu dir und versucht, ja, mach das doch einfacher. Geh zu der Bank und hol dir Kredit. Oder geh zum Arzt und lass dich operieren. Oder was weiß ich, er zeigt die Alternativen aus, auf wie du das einfacher machen könntest. Aber Gott sagt, nein, diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten. Und viele sind zu faul zum Beten und zum Fasten. Das ist und weiter. Es wird dir gesagt, was du dann tun sollst. Aber ja, ich möchte jetzt heute schon wissen, was ich tun soll. Weißt du, wir müssen einfach riskieren, im Glauben zu gehen, Glaubensschritte zu machen. Der Teufel, der wird dir sagen, du kannst erreichen, was du willst, ohne dass du Opfer bringst, ohne dass du ans Kreuz gehst, ohne dass du den alten Menschen kreuzigst, ohne dass du ja dich anstrengen musst oder in eingeengten Regeln lebst oder irgendwelche Bedingungen erfüllst, menschliche Bedingungen, die Gott dir stellt. Wenn du das tust, dann tue ich auch das. Weißt du, du kannst auch mal unehrlich sein. Und dann kommst du auch vielleicht viel schneller, wenn du so Notlügen erzählst. Oder er versucht irgendwelche Kompromisse dir einzureden, dass du untreu bist. Guck mal, die sind auch gesegnet worden auf diese Art und Weise. Und die sind auch glücklich geworden. Sie haben auch Lotto gespielt. Sie haben auch das und das gewagt und gemacht und so weiter. Die sind auch zu was gekommen. Der Weg Satans ist voller Kompromisse. Das, was er uns da zeigt, er will uns nur verderben durch die Kompromisse, uns zu Fall bringen durch die Kompromisse. Denk an Eva. Oh, dieser Baum macht klug. Du musst nur essen. Und du wirst sehen, was da alles passiert. Kompromisse. Kompromisse kommen im Leben uns teuer zu stehen, wenn wir Kompromisse machen, ihr Lieben. Ich denke nur an die Kompromisskosten beim Lot in seiner Familie. Wenn du in 1. Mose 19, Vers 12 bis 38 liest, in Sodom hat er alles verloren. Er erwählte Sodom, eine schöne Gegend, das Gymnasium für meine Töchter, da sind Geschäfte, meine Frau kann dort shoppen gehen und so weiter, das ist alles da. Und da muss ich keine weite Wege gehen. Alles so wunderbar für Frau und Kinder. Und für mich auch natürlich. So. Und weißt du, was aus den Kindern geworden ist, aus den Töchtern geworden ist? Huren. Die haben mit ihrem eigenen Vater geschlafen und Kinder gezeugt. Und von denen haben wir die Amoriter und die Moabiter. Und das ganze Zirkus, was dort war. Sie lebten hemmungslos. Weißt du, Sodom hat die Familie verdorben. Lot war ein Gerechter. Und sie waren sich, ja, sie haben in Sodom an die Sünde gewohnt. Ja, alles so einfach, so schön, so bequem, so gemütlich, alles beheizt. Da haben wir ein Schwimmbad auch noch, kann man immer baden gehen. Und sie machen weiter, nachdem sie aus Sodom rausgeführt worden sind, die Töchter, was sie in Sodom gelernt haben, an Unmoral. Lot hat sein Leben verbaut, zerstört in Sodom. Er duldete das Leben in Sodom. Er hat keine Konsequenzen gezogen. Er hat fast alles mitgemacht. Er saß sogar im Gemeinderat, Stadtgemeinderat. Er war sogar ein sehr angesehener Mann. Was sagt Jesus in Matthäus Kapitel 16, Vers 25? Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Mach keine Kompromisse, ist meine Botschaft. Als ich mich darüber vorbereitet habe, ich habe gedacht, guck mal, schau die Christen heute an. Ich bin schockiert. Die Christen wollen ein einfaches, schönes, bequemes Leben haben und machen so viele Kompromisse. Und die Bibel sagt klipp und klar, ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Bei dem Versuch, so auf beide Hochzeiten zu tanzen, in beiden Welten das Beste herauszuholen, da bezahlen wir das mit dem Leben. Lot hat alles in Sodom verloren. Sein Weib, seine Kinder und sogar sein Hab und Gut. Da lese ich nirgendwo, dass er was Großes gerettet hat. Lot hat in Sodom alles verloren. Das war der Preis für seine Kompromisse, für seine Gefälligkeiten. Und schau das Leben von Abraham an, der erwählte die karge Gegend und hat alles gerettet. Lieber wenig und gut zu haben, als gut zu haben oder nichts zu haben am Schluss, unter dem Strich. Und das ist eine ernste Warnung für mich, die Geschichte vom Lot. Da kommt man hin, wenn man ein Doppelleben führt, wenn man auf beide Hochzeiten tanzt, wenn man nicht konsequent ist, wenn man immer nur das Beste sucht, immer nur Vorteile und Vorzüge des Lebens. Es ist im Leben oft so, manche Christen, die fahren lieber Kilometer weit weg, um in die Gemeinde zu kommen, derweil ist die nächste Gemeinde um die Ecke, nur über die Straße darüber zu gehen. Das zahlt sich nicht aus. Ja, aber die Gemeinde ist größer. Ich weiß, was es bedeutet, in einer großen Gemeinde zu sein. Ich war Mitglied lange Zeit in einer Gemeinde von 900 Mitgliedern. Aber da kennt einer den anderen kaum. Man sieht es, es ist alles schön, wunderbare Musik, Orgel, der Pastor predigt, alles. Und man zahlt seinen Mitgliedsbeitrag. Aber das geistliche Leben, das stagnierte in mir. Bis Gott mir zeigte, du such eine kleine Gruppe, such mal ein paar Menschen, die Jesus lieben, die mit Jesus gehen. Und weißt du, was ich gefunden habe? Ein paar Omis. Weißt du, ich hörte, die wohnen bei mir in der Nähe, sind auch Christen. Und das waren Omis, die haben gebetet. Und ich bin so Gott dankbar für die Omis. Die haben mich durchgebetet und durchgetragen. Und er hat gesagt, Johannes, der Herr ist mit dir. Der wird mit dir Geschichte machen. Verzweifle nicht, gib dich nicht auf. Die haben mich stark ermutigt. Weil die aus Lebenserfahrungen gesprochen haben. Und mein Pastor, der hat sich keine Zeit für mich genommen. Der hat nur Hallo gesagt, guten Tag. Und wenn ich Seelsorge wollte, dann war ich in ein paar Minuten fertig bei ihm. Gut, er hat mich gut beraten. Ich sage nicht, dass es schlecht war. Aber trotzdem, such nicht das Beste und das Schönste und das Liebste und das Netteste. Und es war angeblich Sodom, war das Beste für Lot. Und der Teufel zeigt auch für Jesus, das ist doch das Beste, Heiland. Du musst nicht ans Kreuz gehen. Das ist doch das Optimale. So viele Menschen fragen, was ist das Beste? Für mich, für meine Familie, für meine Kinder, für mein Geschäft? Ja, in der Gemeinde, da habe ich Kontakte. Da sind ein paar Millionäre in der Gemeinde. Soll ich dir was sagen? Ich habe in Heilbronn mehrere Millionäre in meiner Gemeinde gehabt. Aber so viel Stress und Ärger, was ich mit den Millionären hatte, das wünsche ich keinem. Ich bin heute dankbar, dass ich keine Millionäre habe. Denn, weißt du, die haben sich miteinander in die Haare gekriegt. Die haben Geschäfte miteinander gemacht. Und, weißt du, ich habe dann bei den Geschäftsleuten noch gepredigt. Und immer wieder, haben sie neue Kontakte gesucht. Die standen ständig vor Gericht. Die haben Probleme gehabt. Weißt du, lieber, du hast nichts. Und das ist keine Millionäre in der Gemeinde. Und die haben sich liebt, die alten Leutchen und die Teenies und was auch immer ist. Es ist nicht immer das Beste. Es ist nicht immer das Beste. Gut für die Seele, für die Ewigkeit, für die Kinder. Für unsere eigene Berufung. Was ich hier sage, ich bringe meine Erfahrungen aus 50 Jahren Predigtdienst. Du machst hier wie Lot manchmal, aber die Rechnung ohne Gott. Du musst immer den Herrn fragen, Herr, was ist der Weg für mein Leben? Welche Gruppe? Welche Geschwister? Welcher Prediger? Was soll ich hören? Viele machen die Rechnung ohne den Wirt, nach einem Spruch. Und im Rückblick, wenn ich so das Leben von Lot anschaue, das waren alles vergeudete Jahre. Alles, was er mit Abraham bisher erlebt hat, das war alles futsch. Was hat er gehabt unterm Strich? Dann in einer Höhle irgendwo wird er dann von seinen Töchtern sexuell missbraucht. Er hat umsonst gelebt eigentlich, wenn ich sein Leben anschaue. Was ist aus dem Lot geworden? Besser, der wäre gar nicht mit dem Abraham mitgelaufen, der wäre in Ur in Chaldea geblieben, hätte mehr vielleicht von seinem Leben gehabt. Als hier dann ein Leben voller Kompromisse. Geschwister, mir ist eines klar geworden, es bringt nichts, wenn man sich bekehrt und dann Kompromisse macht. Mit der macht der Bekehrung, so wie Lot, wäre doch nur in Ur geblieben. Dann hätte er mehr gehabt. Kompromisse zerstören ein Leben, haben Lots Leben zerstört. Er hat sich selbst zerstört, indem er einfach auf andere Menschen gehört hat und sich von anderen Leuten beraten ließ. Sitzen nicht da, wo Gottlose sitzen. Du glaubst gar nicht, wie viele Gottlose in christlichen Kirchen und Gemeinden sitzen. In aller Liebe. Was glaubst du? Ich habe jetzt diese Statistik dieser Tage gelesen. In ein paar Jahren werden sich die Kirchen halbieren an Mitglieder, die Kirchenmitglieder. Immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, weil sie sagen, hier kann ich meinen Glauben nicht verwirklichen. Ich suche Gott und ich finde den Teufel in der Kirche. Schrecklich. Verstehst du, das ist schlimm. Und deshalb, Lot hat ja auch ja das Gute gesucht. Er wollte nur das Beste für seine Familie, für seine Frau, für seine Kinder, für sein Geschäft. Das Beersheba nicht weit weg. Ein großer Markt, Kamel- und Schafsmarkt, verstehst du, gar nicht weit weg. Das ist doch fantastisch. Und hier ist sogar noch ein großer Friedhof. Als ich mal Israel besuchte, dann hat man gerade entdeckt, eine Gräberstätte mit etwa 10.000 Gräbern in der Nähe von Sodom, am Toten Meer. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt hat, ja, hier kann ich ruhen und mich schön niederlassen, niederschön hausen, verstehst du? Ja, hier kann ich hausen. Aber er hat sein Leben ruiniert. Äußerlich sah es gut aus. Was? Aber das war nicht der Platz, wo Gott ihn haben wollte. Aber er ging hin trotzdem. Äußerlich sah es gut aus, aber innerlich war es ein Untergang. Mach keine Kompromisse. Wie heißt es einmal von Paulus, was mir Gewinn war, wurde mir zum Verlust. Und wie viel Gewinn wird bei einem zum Verlust? Du denkst, du gewinnst da Partnerschaft, Freundschaft oder Beziehung. Ich kenne Gemeinden, große Gemeinden, die betreiben zum großen Teil Inzucht. Verstehst du, die Leute suchen sich da nur Partner, weil sie woanders nirgendwo Partner finden, suchen sich dann in den christlichen Gemeinden Partner und die fragen nicht, Herr, ist das der Mann, die Frau für mich? Und dann geraten sie an den Falschen. Und die Leute, die suchen sich dann den Richtigen, und wo einer gefällt oder nicht gefällt. Wir haben in Süddeutschland, also in der Gemeinde, wo ich war, mit diesen 900 Mitgliedern, da war eine liebe, süße Schwester, die war sehr nett, aber die war gläubig, und ich sage fast zu gläubig, die hat gesagt, ich nehme keinen ungläubigen Mann. Und da hat sich ein Mann an ihr rangemacht und sie hat gesagt, ich kann dich nicht nehmen, du bist kein Christ. Dann hat er sich taufen lassen, wurde Mitglied in der Gemeinde, sogar im Chor mitgesungen, damit die Schwester ihn ja heiratet. Und was ist passiert? Mit der Hochzeit oder nach der Hochzeit war er zum letzten Mal in der Kirche, in der Gemeinde. Und die Ehe ist geschieden worden später. Und die Frau hat die Hölle durchgemacht. Und damals war Scheidung eine Katastrophe vor Jahren. War eine Katastrophe. Wäre sie nur bei ihrem Grundsatz geblieben, ich will nicht einen ungläubigen Mann haben. Du weißt gar nicht. Weißt du, Leute können schauspielen. Sie sind gute Theaterleute. Der Teufel ist ein großer Verführer. All das will ich dir geben. Der Mann war nett. Der hat auch Geld gehabt, verstehst du? Der hat auch einen guten Beruf gehabt. Aber sein Herz war nicht rein. Und dieses reine Mädchen ist drauf reingefallen. In aller Liebe. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Lot glaubte auch. Hier kann ich mich verbessern. Aber nein, der hat sich verschlechtert und alles verloren, weil er Kompromisse gemacht hat. Er hat das alles ja viel zu spät gemerkt und wir merken oft viel zu spät, da gibt es keinen Rückwärtsgang mehr. Wir können nichts mehr rückgängig machen, bis Gott mit Gewalt, mit Macht aus Sodom ihn befreite und nur noch das nackte Leben rettete. Wie ein Brand aus dem Feuer ist er da rausgekommen. Viele wollen nur das Leben genießen. Genieße das Leben. Und was kommt nachher raus? Sie verfallen im Wohlstandsevangelium, werden zu Materialisten. Äußerlich sind sie reich. Sie haben alles. Aber innerlich sind sie leer. Leer gebrannt. sind sie arm und verlieren sogar ihr Seelenheil. Was sagt die Bibel? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Jesus sagt, das nützt nicht viel. Wenn du Schaden an deiner Seele nimmst, das Geld kannst du wieder wettmachen irgendwie. Gesundheit ist auch okay, das kannst du auch noch verkraften. Aber wenn die Seele zerstört wird, diese inneren Werte der Seele, wenn die Seele Schaden nimmt, du dann, die Seele kannst du nicht mehr reparieren. Die Seele bei deinen Kindern. Weißt du, nur das Leben genießen. Aber dann, was kommt dann raus? Was, oder mit dem Strich? Die Töchter, die haben sich geholt, was sie wollten. Vom Vater. Sie besaufen den Vater und dann holen sie sich, was sie wollen. Und machen Inzest. Sie berauschen den Vater. Weißt du, ohne Skrupel. Keine Bedenken, keine Schuldgefühle, keine Vorbehalte mehr gehabt. Die waren so verdorben. Und sogar der Lot selber, als die Männer an der Tür klopften, dann sagte, nehmt unsere Töchter und macht mit denen, was ihr wollt. Auch der Lot war nicht besser. Der war auch schon versaut. Weißt du, dorthin führt das Wohlstandsevangelium. Ich bin für Wohlstand. Ich bin dafür, dass Gott einen segnet und dass Gott ja mit einem ist und der Segen Gottes einen begleitet. Das ist biblisch. Aber nur auf das Materialismus, auf den Materialismus ausgerichtet zu sein, schnell reich zu werden. Wie heißt es in der Bibel, die schnell reich werden wollen, die fallen in schändliche Lüste. Die vor allem ein bisschen Gott, dem lieben Gott nachhelfen wollen, ein bisschen noch reicher, noch mehr Geld, noch mehr Geschäft, die nie zufrieden sind. Die Familie Lot wurde ruiniert. Daraus kommen dann die Moabiter und die Amoriter. Und das waren verfluchte Leute. Wir wundern uns manchmal, was dann mit unseren Familien passiert. Und dann beten wir, Gott, rette mein Haus. Gott wird dein Haus nicht retten, wenn du nicht aufpasst und wenn du nicht konsequent bist. Und wenn du Kompromisse machst. So kommt es, wenn man für Materialismus seine Familie opfert, seine Gesundheit, sein Geld, seine Ehre, sein Ansehen. Was bleibt unterm Strich übrig? Die Frau ist zu seiner Salzsäule geworden, was es auch immer ist. Wenn man Opfer bringt für sein neues Auto, heute interessant, ich überlege immer, was für ein Auto kaufe ich, oder ich bräuchte vielleicht, ist mein Auto schon über 11 Jahre oder 12 Jahre alt, überlege, was für ein Auto kaufe ich, und dachte schon, elektrisches Auto kaufen, was elektrisch, ja, die Leute reden alles von Elektrik, und jetzt lese ich gerade in der Zeitung, dass die Preise für Strom steigen, da kostet ein Kilowatt schon 89 Cent. Und du brauchst einige Kilowatt, um da ein paar 100 Kilometer zu fahren, auf diese Schnelltanksäulen. Verstehst du? Und dann sage ich, ich fahre lieber meine alten Benziner. So bin ich so weit gekommen, verstehst du? Das ist alles nur Masche, die Leute wird Geld aus der Tasche gezogen, kauft euch ein elektrisches Auto. Alles schön und gut. Aber Strom muss auch irgendwo erzeugt werden. Und es lässt sich alles bezahlen, in aller Liebe, in aller Liebe. Niemand gibt was umsonst. Weißt du, wir merken plötzlich, ja, ich bin belogen worden, bin betrogen worden, bin reingelegt worden. Der Teufel kommt und sagt, du kannst das alles haben, das alles will ich dir geben. Neue Möbel, neues Haus, neuen Fernseher, einen längeren Urlaub und viel, viel, viel Luxus. Du musst mich nur anbieten, fall nur nieder und bete mich an. Arbeite bei uns mit, verstehst du? Und dann hast du das alles. Was nützt es, wenn du allen Luxus hast, schönes Leben hast, Wohlstandsleben hast und deine Kinder gehen nicht mehr mit. Du verlierst Stück um Stück. Die Kinder verlieren Interesse an der Bibel, an Jesus und die sind nur noch zap, 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 zap. Am Smartphone und was weiß ich wo. Da brauchst du nachher nicht mehr für deine verlorenen Kinder zu beten. Da solltest du lieber auf die Knie gehen und Buße tun. Mein Gott, ich habe geschlafen, ich habe verpennt. Ich habe meine Kinder nach Sodom gebracht. Und dort sind sie versaut und verdorben worden. Wir müssen vielmehr Buße tun. Wir haben übernächsten Sonntag Muttertag. Ich habe mal eine Predigt gehalten. Manche waren geschockiert, dass ich diese Predigt hielt. Bet- und Bußtag für die Mütter. Eigentlich sollten wir Bet- und Bußtag für die Mütter machen. Nicht nur, dass wir die Mütter loben. Es ist schön, dass wir sowas machen. Und ich mache schon alle Jahre irgendetwas für die Mütter. Aber eigentlich, das Verderben geht von den Müttern aus. Denk an Rebekka. Die hat Esau und den Jakob versaut. Die hat die ganze Familie auseinandergerissen, weil sie sagte, der Isaac schläft, der merkt es nicht mehr, er segnet den Falschen noch. Hör diese Geschichte an. Komm nachher ganz kurz dabei vorbei. Viele haben in ihrem Leben so viel vermasselt und Kompromisse gemacht. Und sie haben den Teufel ins Haus geholt. Weißt du, da holst du das Fernsehen. Wir haben Fernsehen vor vielen Jahren. Ich weiß, das erste Mal, als wir Fernsehen zu Hause hatten, da war die Hochzeit von der Diana und Charles. Und bei uns hat es geregnet im Urlaub. Dann haben wir so auf dem Campingplatz einen Fernseher gekauft, schwarz-weiß. Aber Gott hat zu uns geredet. Weißt du, was Gott zu uns gesagt hat? Wir haben kein gutes Gewissen gehabt, als wir den Fernseher gekauft haben. Wir haben jahrelang keinen Fernseher gehabt. Und dann haben wir den Fernseher gekauft und Gott zeigt uns eine schwarze und eine bunte Schlange, die kommt zu uns ins Haus und durch einen Traum. Eine schwarze und eine weiße bunte Schlange. Und das war zuerst mal Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann war Bunt-Farbfernsehen später. Und wenn die Kinder zu Hause sind, manchmal sind sie gar nicht in die Gemeinde gegangen, die wollen unbedingt zu Hause bleiben. Aber wir haben gesagt, ihr guckt kein Fernseher. Und wir kommen nach Hause, der Fernseher ist warm. Und dann habe ich einen Schalter eingebaut, damit wir abschalten können. Aber mein Junge, der war dann so schlau, Mensch, er hat es irgendwie mit dem Schraubenzieher fertig gekriegt, dass er den Schalter umstellt. Und wir kommen nach Hause, der Fernseher ist auch wieder warm. Verstehst du? Und dann hat Gott uns gezeigt, Johannes, guck mal, ihr habt als Eltern geschlafen, die Stunde Gottes verpennt. Ihr habt die Schlange ins Haus geholt, den Teufel ins Haus geholt. Ihr könnt es beherrschen, aber die Kinder können es nicht beherrschen. Die Kinder werden damit nicht fertig. So. Und so ist mit dem Wohlstandsevangelium und mit allem drum und dran. Und dann ist das Haus verdorben. Beim Lot war das so. Weißt du, da ist vorbei mit allem Anstand, mit jeder Moral, mit jedem Respekt, wurde alles über Bord geworfen. Du kannst darüber herrschen, aber deine Kinder versagen. Siehst du die Tragödien in den christlichen Häusern? Die weiße Schlange und die bunte Schlange? Wir haben Buße getan. Und wir haben dann, als wir das gemerkt haben, wir haben keine Kontrolle über unsere Kinder. Wir haben Fernseher rausgeworfen, wir haben keinen Fernseher gehabt, bis die Kinder erwachsen waren und aus dem Haus gingen. Und erst dann, für uns haben wir Fernseher angeschafft. Und dann gucken wir dann, wann wir gucken wollen. Aber zur Zeit kriegst du nichts Gescheites mehr im Fernseher rein. Kannst noch so viele Programme haben. Und wir wundern uns, warum die Ehe auseinandergeht, warum die Familien auseinandergehen. Ist, weil wir so Kompromisse gemacht haben. Und wir müssen oft die Konsequenzen dafür tragen. Die Kinder nehmen später dann ungläubige Partner, weil sie keine Gläubigen mehr finden. Und es gibt bald keine gläubigen Partner mehr. Du musst, weißt, ich habe mit meiner Frau zusammen für 8 Kinder gebetet, obwohl wir nur 4 Kinder haben. Wir haben gebetet, lieber Gott, unsere Kinder brauchen einen gläubigen Partner. Herr, irgendwo müssen sie aufwachsen, irgendwo müssen sie entstehen und sich entwickeln. Wir sind nicht in Indien, dass die Familien die Kinder verheiraten aus den christlichen Kreisen. Ich werde nicht vergessen, ich bin in Indien, predige und dann kommt ein kleines Mädchen zu mir, vom Pastor die Tochter, und sagt, dort hinten, dort sitzt mein Mann. Und das war vielleicht 11 Jahre alt, der Bub alt. Ja, und dann spreche ich den Pastor an, sage ich, guck mal, ich dachte, bei euch ist die Verheiratung von Kindern schon abgeschafft. Nein, sagt er, wir sind christliche Eltern und wir beten für unsere Kinder, dass sie gläubige Kinder bekommen. Und dass sie Gläubige aus der Familie, aus den christlichen Familien bekommen. Und ich kenne diese Eltern, ich kenne diese Familie, sagt er, und die kennen unsere Familie und die Kinder sollen glücklich sein durch unsere Familie. Und da habe ich eines gelernt, bete für deine Kinder und deine Schwiegerkinder. Und es ist genauso wichtig, dass die Kinder gute Partner finden, gute Partien machen. Nicht nur, dass sie Geld mitbringen oder guten Beruf, sondern dass sie geistlich sind. Die meisten Leute gucken nicht nach Geistlichkeit. Die gucken, ob sie schön sind, die Schönheit vergeht, alles Äußere vergeht. Nur innere Werte bleiben. Und tief versagen viele Familien. Gott möge ihnen Buße schenken. So. Die Kinder lernen von den Eltern, die gucken den Eltern an, die sehen ja, die machen Kompromisse. Unser Vater macht Kompromisse, unsere Mutter macht Kompromisse. Sie haben keine Gottesfurcht, warum sollen wir Gottesfurcht haben? Warum sollen wir so extrem sein? Der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Wir sehen aus dem Leben von Isaac und Rebekka. Rebekka hintergeht ihren Mann, diesen Isaac. Ja, der Alte da, der sieht das nicht mehr richtig. Und Und sie sorgt dafür, dass der Jakob den Vater betrügt. Das war nicht die Idee vom Jakob. Diese Idee kam von der Rebekka. Mach ganz schnell. Der hat gesagt, ihr habt gehört, der Vater will den Esau segnen. Und dann jammern sie. Verstehst du? Dann jammern sie. Später wieder Esau. Der Esau kommt zurück und er sieht das betrogen. Dann nimmt er aus Protest heidnische Frauen von Kanaan, was Gott verboten hat. Und dann trauern sie. Und Isaac war betrübt, weil der Sohn dieser Esau heidnische Frauen genommen hat. Gehorche Gott. Und dann kannst du sehr viel in deinem Leben ersparen. Und das Traurige ist, weder beim Isaac noch bei der Rebekka war eines der Kinder am Grab. Du musst vorstellen, denn waren die Eltern auch wurscht und egal. Weder Esau noch Jakob haben bei der Beerdigung irgendwo teilgenommen. Die sind irgendwie vergraben worden. Die Kinder verlieren den Glauben und ja, die verlieren Gott. Und die werden eines Tages die Eltern anklagen, ihr habt uns den Teufel vorgelebt, Materialismus vorgelebt, Weltlichkeit vorgelebt, schwarze und farbige Schlangen ins Haus gebracht. Ja. Wir müssen manchmal Buße tun, wenn unsere Kinder schwere Wege gehen. Und die gehen schwere Wege. Weiß Gott, kommt auch mit unseren Kindern zurecht. Mit jedem Einzelnen. Kein Problem. So wie mit dir zurechtgekommen ist und zurechtkommt, so kommt auch mit deinen Kindern. Aber da könnte man so viel sich ersparen. Losgeschichte. Und der Verlust der Familie ist eine Tragödie. Auch ein Bild in der modernen Christenheit. Schau doch die christlichen Kirchen an. Als ich noch Pastor in Heilbronn war, ich habe viele Amerikaner gehabt in meiner Gemeinde damals und ich habe da kamen sie, die sind kaum 20 Jahre, 2 Jahre verheiratet, schon geschieden. Ja, irgendwie jemand da um die Ecke als Partner, Partnerin genommen, für gar nicht Gott gefragt. Lot muss uns heute eine Warnung sein. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Der Teufel hat auf die Familien abgesehen. Und wenn er die Familien zerstören kann, hat er so viel zerstört. Da hat er so viel zerstört. Und er macht es sehr systematisch, indem er die Kinder nicht mehr raubt, so wie früher, dass der Staat die Kinder wegnimmt. Das ist schon vorbei. Wir leben in einer ganz neuen Ära. Da kommen die Smartphones. Und so ein Ding kriegt der Bub das Mädel in die Hand. Und die werden nicht mehr los. Die werden nicht mehr frei davon. Die werden besessen. Und das ist die neue Form, moderne Form der Besessenheit heutzutage mit diesen ganzen Smartphones. Und es wird noch viel schlimmer. Die Leute können bald nicht mehr das Einmaleins, sie können nicht mal das Vaterunser und sie können gar nichts mehr. Nur noch tipp, 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 tipp. Und der Teufel hat die Menschen in der Hand. Und sie haben die Welt in der Hand, die Kinder, die Söhne und Töchter. Wohlstand ist der Leute Verderben, nicht die Sünde mehr. Vergiss es. Das war mal. Der Wohlstand ist der Leute Verderben. Ich möchte ganz kurz noch Josua Kapitel 10 streifen. Das ist der Sieg von Gibeon. Das ist der Sieg von Gibeon. Da kommen doch, weißt du, Gott hat sie den Israeliten geschenkt und die haben sie gehabt. Und ja, die Sache Gottes ging vorwärts und da kommen ein paar Betrüger. Die haben alte, durchlaufene Schuhe, getrocknetes Brot dabei. Wir kommen von ganz weit weg. Wir haben gehört, Gott ist mit euch. Und wir möchten bei euch sein. Und wir möchten mit euch zusammen mitmachen. Wir möchten einen Bund mit euch schließen. Oh, wir haben gehört, was der Herr in Ägypten getan hat. Und hier mit den Königen, da der Amoriter und Moabiter und dieser König getan hat. Und wir wollen mit euch einen Pakt schließen. Und weißt du was, als sie den Pakt geschlossen haben, hat sich herausgestellt, die wohnen gerade um die Ecke. Sind gerade Nachbarn. Und Israel hat große, große Probleme gehabt mit diesen Betrügern, weil sie einen Pakt geschlossen haben mit den Gibeonitern. Sie haben gesehen, was Gott mit Josua, mit Jericho und mit Ai getan hat. Und dass Gott mit Israel war, die wollten nur einen Pakt schließen. Und mit diesem Pakt, mit diesem Vertrag sind die kaum rausgekommen. Genauso wenig wie Lot von selbst aus Sodom und Gomorra nicht rausgekommen ist. So sind sie auch aus ihrem Pakt nicht rausgekommen. Das wurde ihnen nur vorgetäuscht, vorgemacht. Jesus hat sich mit seinen Kompromissen sich selbst das Grab geschaufelt, sich Probleme eingehandelt, statt dass sie alle austrottet und so weiter, wie Gott gesagt hat, schließt er einen Pakt mit ihnen. Ach, das kann gar nicht so schlimm sein, wenn die von so weit wegkommen. Und schon die Schuhe, guck mal, die sind durchlaufen. Weißt, der Teufel kann uns so viel vorspielen, ihr Lieben. Kann so viel vorspielen. Und Jesus hat Verträge gemacht. Und Gott sagt, wenn du einen Vertrag machst, dann musst du auch zu dem Vertrag stehen. Das, was du dir einbrockst, das musst du auch auslöffeln. Und da kann jetzt nicht mehr zurück. Selbst wenn er 10-mal wollte. So wie bei uns es war mit dem Fernseher. Ich habe nichts gegen Fernsehen. Aber verstehst du, wir bringen nach Hause. Wir haben Kontrolle, aber die Kinder, sind nicht so stark. Und sie können dem nicht widerstehen. Und die Kinder können auch den Dingen nicht widerstehen. Denn wenn du denen so ein Smartphone schenkst, und die wollen gerade solche Spiele, Computerspiele und vieles andere haben, und die werden dann besessen von diesen Geistern und diesen Mächten, und die haben das nicht in der Hand. Du hast es in der Hand, aber die haben es nicht in der Hand. Die Gebioniter. Ja, Jesus hat sich mit denen eingelassen, und weißt du, das Schlimme dabei ist, die Gebioniter bringen noch 5 andere Könige, mit denen sie noch verbunden, verquickt sind und so weiter. Die kommen nicht allein. Und dieser Josua ist sogar nicht nur an die Gebioniter gebunden, sondern auch an die anderen 5 Könige. Die muss er auch schonen, denn das sind ja ihre Freunde. Du siehst, der Teufel kommt nicht allein. Der bringt gleich 5 Könige mit. Weißt du, mit was und mit wem du dich einlässt, wenn du da irgendjemand nur so aus Mitleid, aus Gnade annimmst, aus Freundlichkeit, aus Barmherzigkeit? Weißt du, wem du dich da öffnest? Weißt du, welchen Geist du da einatmest? Und ja, wenn du das Wohlstandsevangelium hörst, weißt du, du kannst alles haben. Ach, Gott ist so groß, Gott ist so gut, Gott ist so mächtig. Du kannst alles haben. Aber dann, ja, du hast alles, aber dann bist du verdorben. Du willst nur Materialismus haben, willst nur Geld sehen, willst nur das sehen und so weiter. Du lebst dann nur noch für das Äußere, und das Innere verwahrlost und verkommt. Da kommt noch viel mehr. Du brauchst immer noch mehr Spannung, noch mehr Auftrieb, noch mehr Freude, noch mehr Begeisterung und so weiter. Und da kommt ein ganzer Pack mit dem Wohlstandsevangelium, kommt ein ganzer Pack von Dämonen. Sei doch ganz ehrlich. Beschäftige dich mal mit diesen Sachen. Ja, alles ist so schön, schön. Genieße das Leben. In der Bibel steht nirgendwo, dass du das Leben genießen sollst. Weißt du, was in der Bibel steht? Wir sollen dem Herrn nachfolgen, dem Herrn dienen, Gott anbeten, Gott ehren und so weiter, und nicht nur genießen. Die meisten Leute denken nur an ihr Fleisch, an ihr Bauch, an ihr Äußeres. Zu den Gebioniter gehörten da verschiedene Könige, dieser Adonai Zedek, der König von Jerusalem, einer der Führer der Bündnisse, und das war ein Jebusiter. Und die Jebusiter beherrschten Jerusalem noch 400 Jahre nach der Landeinnahme. Erst David hat die Stadt eingenommen. Und die haben gethront und regiert, verstehst du? Und die haben gedacht, ach, die dummen Israeliten, die fallen auf jedem Quatsch, gehen auf den Leim. Die haben keine Ahnung, die sind leichtfertig und leichtgläubig. Schau doch die Christen an, die sind leichtgläubig. Sie glauben jeden Mist. Da muss nur einer aus Amerika kommen oder was weiß ich, von irgendeinem Berg runterkommen und sagen, ich habe den Herrn gesehen. Wir müssen die Bibel prüfen, verhält es sich auch so? Der andere König war Hoham, König von Hebron. Da könnte ich noch ganze Geschichten erzählen. Hebron, das war die Stadt, wo Abraham beerdigt war. Piriam, König von Jarmut. Da, wo Jakob gerungen hat, da mit Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Oder dann andere Könige hier. Interessant ist nur der König von Jerusalem, dieser Adonai Zedek, Herr der Gerechtigkeit. Herr der Gerechtigkeit, das übersetzt. Weißt du, der Abraham ging hier nach Jerusalem, dort war der Melchisedek, König von Israel, von Jerusalem, König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Aber dieser Adonai Zedek, der Herr der Gerechtigkeit, pass auf, was das bedeutet alles, der Herr der Gerechtigkeit. Wir müssen gerecht sein. Ja, wir müssen gerecht sein, aber nach Gottes Art und Gottes Weise. Die Menschen nach Gottes Art und Weise lieben. Abraham entging da den Königen und hat den Königen widerstanden, kommt zurück hier und als er dem Melchisedek begegnet und bringt dem Melchisedek sogar den Zehnten, und das will sogar der König von Sodom dem was noch geben, der sagt, bitte behalte dein Zeug selber, bezahl nur für meine Soldaten, was sie verbraucht haben und so weiter, ich will von dir nicht einmal einen Schnürsenkel haben. Ha, so hart war er. Ich will nicht einmal einen Schnürsenkel haben. Lies mal 1. Mose 14. Adonai Zedek, ein Bild auf dem Satan, thront in Jerusalem auf dem Zionsberg. Weißt du, was Zionsberg ist? Da war der Zeus-Tempel damals noch. Und später, als Jerusalem von David eingenommen war, hat er wirklich zum Haus Gottes gemacht, zum Tempel Gottes. Aber das war bisher der Zeus-Tempel, der Gott der Amoriter. Weißt du, und das musste zuerst mal vernichtet werden. Und David hat es geschafft, das 2. Samuel 5, Vers 6, hat bei der Landeinnahme das alles eingenommen. Aber so lange regierten sie. So lange residierten sie. Nur ein Kompromiss mit den Gibeoniter. Aber da hängt so viel an diesem Schwanz, so viel dran. Du siehst, der Teufel kommt nicht allein. An seinem Schwanz hängt noch so viel dran, an diesem Schweif. Du siehst, also Kompromisse, faule Kompromisse, führen zu nichts. Und erst 10 Generationen weiter, 400 Jahre später, hat das Volk Gottes Jerusalem eingenommen. Und manchmal müssen Menschen 10 Generationen durch die Wildernis gehen, im Kreis gehen, wo auch immer, bis sie ins Land Gottes kommen, bis sie in den Segen wieder hineinkommen. Und nur weil die Väter versagt haben, weil der Josua geschlafen hat, ach, wir müssen Mitleid haben mit diesen armen Burschen, die so weit gekommen sind. Mit diesen Lügnern, mit diesen Ganoven. Der Teufel ist ein Lügner und Räuber und Mörder von Anfang an. Der Teufel versteht, dich reinzulegen, die Gläubigen reinzulegen, und zwar durch Kompromisse. Hör diese Predigt, das ist nicht bequem, das ist nicht einfach, was ich zu sagen habe. Weißt du, der Teufel bringt uns zu Fall durch Gefälligkeiten. Da vergleichst du und sagst, ja, die machen das auch, guck mal. Und die leben immer noch weiter. Das Bündnis mit den Gibeoniter war gegen Gottes Bündnis gerichtet. Gott hat gesagt, vernichte sie alle. Mach mit ihnen keine Kompromisse. Denn Gott eifert um seine Kinder, um die Sache, seine Sache für sein Reich, für sein Volk und so weiter. Manche wundern sich, warum werde ich so hart geprüft, oh Gott? Warum habe ich nur Schwierigkeiten? Warum muss ich so viel leiden? Ich kann dir sagen, warum. Entweder hast du gesündigt oder deine Eltern, deine Vorfahren. Wie hier bei den Israeliten damals. Die sind nicht losgekommen von diesen ganzen Königen der Amoriter, der Amoriter. Die sind nicht weitergekommen, weil hier jemand Kompromisse gemacht hat. Dein Vater, vielleicht deine Mutter. Warum sie nie aus dem Tal, aus der Talsohle rauskamen. Weißt du, warum sie nie gut gehabt haben. Warum wurden sie vom Feind immer wieder angegriffen. Immer wieder das alte Lied. 10 Generationen dauert es, bis man ins Haus Gottes kommen kann, nach der Bibel. Und der Teufel lässt niemand so schnell laufen. Was ist mit ihm, was er mal mit jemandem einen Pakt geschlossen hat? Oder besser gesagt, weißt du, du solltest ihn gar nicht einlassen, gar nicht aufnehmen. Hab mit ihm nichts zu tun. Gott will dich erlösen von diesen ganzen Gibeonitern, von den Leuten, die so faule Kompromisse mit dir schließen wollen. Darf ich mit dir auch mitgehen? Darf ich auch mit dir mitgehen, mitfahren und so weiter? Ich nehme niemand Ungläubiges mit in meinem Auto, in aller Liebe. Denn du bist nicht sicher, ob der gut versichert ist, ob der eine Krankenkasse hat. Verstehst du? Wir haben schon mal erlebt, wir haben einen Penner mal mitgenommen, der hat in unserer Gemeinde da mitgearbeitet, hat ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen geputzt und so weiter. Und wir haben eine Freizeit und dann sagte er, ich fahre auch mit. Und man hat ihn mitgenommen, dann hat meine Frau einen Totalschaden gehabt und er hat uns unverschämterweise ausgenutzt, sich bedienen lassen, behandeln lassen. Er hat keine Versicherung gehabt und hat uns schändlich ausgenutzt, so dass ich gesagt habe, ich will nur mit Gläubigen zu tun haben und mit, selbst bei den Gläubigen bin ich manchmal nicht sicher. Ist er gut versichert? Ist er wirklich in Ordnung mit dem Herrn? Du musst nur einen mitnehmen, wie die Leute da den Jonathan mitgenommen haben auf dem Schiff. Die wundern sich, warum habe ich einen Sturm? Warum habe ich Schwierigkeiten? Warum kommen wir aus dem Orkan nicht raus? Ja, die haben nicht geprüft, wer bist du, Mr. Jonah? Wo willst du hin? Warum willst du so schnell nach Tarsis kommen? Was ist dein Geschäft? Erst nachher, als die Not so groß war, dann, was ist dein Problem? Was ist dein Geschäft? Als das Los auf den Jonah gefallen ist, da haben sie sich Gedanken gemacht. Und dann mussten sie den Jonah über den Bord werfen. Und dann hörte der Sturm auf. Du siehst, wie Gott arbeitet. Kompromisse zahlen sich nicht aus, falsche, verkehrte Leute mitzunehmen, in der Ehe, in der Familie aufzunehmen oder irgendwo im Geschäft als Mitarbeiter oder im Auto, was weiß ich. Verstehst du? Du bringst dich und andere noch in große Schwierigkeiten. Nicht nur, dass du in Schwierigkeiten kommst, auch die anderen kommen durch dich in Schwierigkeiten. Nur nebenbei. Gott will dich erlösen von diesen ganzen falschen Verpflichtungen, verkehrten Bündnisse und verkehrten Einlassungen. Gott greift ein, wie beim Josua, wie beim Lot. Aber Gott hat bei Josua eingegriffen, hat gekämpft, dass sogar Steine vom Himmel gefallen sind. Ja, das war wirklich unerwartete Handlung Gottes, wie Gott gearbeitet hat. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann kommen Leute und nützen deine Segnungen aus. Israel wäre schnell ins gelobte Land gekommen, wenn sie nur aus Ägypten ausgezogen wären und nicht den ganzen Pöbel mitgenommen hätten. Die Juden, die Israeliten, das Volk Gottes, die haben Moses keine Schwierigkeiten gemacht. Nur das Pöbelvolk, das mitgelaufen ist. Dass sie, ja, weil wenn die Tür mit dem Blut bestreichen, streichen wir auch. Weil schon Gott segnet, wenn du das machst, was in der Bibel drin steht. Wohlstandsevangelium. Da muss doch nicht unbedingt Christ sein. Viele Menschen denken, ich muss ein Christ sein und ein eifriger Christ sein, dann wird Gott mich segnen. Nein, du musst nur das tun, was in der Bibel drin steht. Aber dein Herz ist nicht fertig. Dein Herz ist nicht bereit. Dein Herz ist nicht koscher. Und die, dann viele haben gehört, also der Engel Gottes wird hier heute Nacht durch die Straßen gehen und die Erstgeburt töten. Und alle, die das Blut nicht über die Tür gestrichen haben, die werden die Erstgeburt verlieren. Und die haben mitgemacht. Viele machen so an christlichen Veranstaltungen teil. Viele machen am Lobpreis Gottesdiensten teil. Sie beten, sie preisen, sie reden in Zungen und so weiter. Aber das Herz ist nicht rein. Nur nebenbei. Wir leben in der Endzeit, Geschwister. Stell dich darauf ein. Gott eifert um seine Kinder, um seine Auserwählten. Und ja, es wird noch vom Himmel hageln. Ganz kräftig wird vom Himmel hageln. Lies mal Offenbarung 11, Vers 19, 16, Vers 21 und 20, Vers 9. Da wird noch ganz schön hageln. Steine werden vom Himmel fallen. Die Erde wird erschüttert werden, wenn die Zornschalen ausgegossen werden. Und wir sind kurz davor. Die Seidenstraße wird gebaut. Die Seidenstraße ist nichts Verkehrtes. Damit die Welt zusammenkommt, damit die Wirtschaft floriert, damit alle Arbeit haben und Brot und Spiele. Ja, aber das zahlt sich nicht aus. Und guck mal, der Teufel arbeitet so raffiniert. Der kommt nicht gleich als der Belzebub, vergiss es. So einen Teufel gibt's nicht. Der kommt als Engel des Lichts. Und Gott wird die Sonne stillstehen lassen, um dich zu erretten. Wie damals beim Josua. Und, oder wie den Lot zu retten. Gott wird es tun in der Endzeit. In der Endzeit werden noch Dinge passieren, da wirst du mit den Ohren schlackern. Und ich sag dir, etwas Wunderbares, was mir Gott in der Vorbereitung gezeigt und geschenkt hat. Jeder, der irgendwann einmal Jesus berührte, Buße getan hat, oder Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, sich für Jesus mal entschieden hat, oder sich sogar auf seinen Tod taufen ließ, oder am Abendmahl teilgenommen hat, oder mit sich beten ließ, irgendwo, lass es, vergess es jetzt mal, da muss nicht ganz große Geschichte, langwierige Geschichte sein, ist von Gott harponiert, und den lässt Gott nicht laufen, bis der Letzte rausholt, auch wenn sie nur noch eine Palme in der Hand haben, und da ein bisschen wedeln können. Jeder, der irgendwo Jesus berührt hat, ist von Jesus angesteckt, hat den Jesus-Virus in sich und Gott hat auf diese Menschen abgesehen, in aller Liebe. Du warst mal im Gottesdienst, hast mal geweint, gebetet, dann warst von Gott berührt. Das geht nicht spurlos vorbei, Bruder, Schwester. Gott nimmt es ernst, Gott nimmt jeden Bund, jeden Vertrag, jede Abmachung sehr ernst, so wie er diese Abmachung mit den Gibeoniter genommen hat. Aber durch viel Trübsal muss man dann ins Reich Gottes gehen. Und Gott achtet darauf. Und Gott geht der Sache nach. Und er gibt einem Menschen keine Ruhe, bis er Ruhe in Gott bekommt und in Ruhe findet. Ja, und bei dem hagelt es auch manchmal Steine vom Himmel. Bleibt die Sonne stehen, die Uhren stehen, bis Gott das sein Werk vollbracht hat. Weißt, er zieht mit Seilen der Liebe den Menschen zurück. Wir fragen uns manchmal, dass in Jerusalem Pfingsttage sich über 3000 Leute bekehrten. Wo sind die alle so schnell gekommen? Das sind die Leute, die irgendwo bei der Brotspeisung dabei waren. 5000. Ein paar Tage später bekehren sich 5000. Die Leute haben so viel mit Jesus erlebt, eine Heilung, eine Berührung. Das hat sich so verlaufen. Aber dann, als der Heilige Geist ausgegossen wurde über alles Fleisch, die waren wieder alle da. Die sind aus dem Dickicht gekommen und wieder aufgetaucht. Und die Gemeinde Jesu ist gewachsen. Wir werden erstaunt sein, was in der Endzeit passiert. Anders aber, als wir denken. Anders, als wir denken. Weißt du, gestern war mein Thema verschiedene Ebenen der Stufen der Gegenwart Gottes. Hör diese Predigt dir mal an. In der Erlösung gibt es verschiedene Stufen. Die dann kommen zu spät, in der letzten Minute, die werden nicht auf der gleichen Stufe stehen, wie die, die Gott treu gedient haben, Jahre, Jahrzehnte, ihr Leben lang alles geopfert haben und so weiter. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Aber du hast noch etwas bekommen, ein Talent. Und jetzt kommt der Herr und sagt, bring mir mal dein Talent her. Was hast du erwirtschaftet? Gott will, dass du alles tust, was du weißt. Nicht, was du nicht weißt, sondern was du weißt, was du verstehst. Und Gott ist dir nahe, meine Lieben. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und lesen, dann ist Gott mir ganz nahe durch sein Wort. Da brauchst du gar nicht viel. Gott ist uns ganz nahe durch sein Wort, ihr Lieben. Und Gott will, dass du konsequent das auslebst, was du verstehst, nicht was du nicht verstehst. Das habe ich gestern versucht zu erklären. Und dann erlebst du unermessliche Segnungen, wenn du das tust, was in seinem Wort geschrieben steht. Dann werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Ja. Wo aber du verachtest, Kompromisse machst, da wirst du ungeahntes Elend haben. In aller Liebe. Und es ist ein Gesetz, so das Gesetz, ja, des Kompromissmus. Und das Gesetz ist, wenn du Kompromissmus machst, du musst die Konsequenzen tragen. Und es ist das erste Gesetz der Erziehung, Konsequenzen. Wenn du nicht tust, was Gott sagt in seinem Gesetz, dann lernst nichts, kapierst nichts, verstehst nichts. Das Gesetz der Konsequenzen ist das Gesetz des Lernens. Du musst lernen, da passiert was. Wenn ich weine, heule, schreie als Baby, dann kommt die Mutter und sagt, Junge, was ist los? Verstehst du? Konsequenz. Und das machst du weiter. Du machst in dieser Linie weiter. Wenn du eine heiße Herdplatte berührst und dich verletzt, du weißt es, das darf ich nie mehr machen. Verstehst du? Das Gesetz der Konsequenzen. Das Kind weiß, es gibt Konsequenzen. Und es ist das älteste Gesetz überhaupt, der älteste Lehrer, die älteste Schule. Und in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, Vers 14 heißt es, selig sind, die seine Gebote tun. Sie haben vielleicht ein Recht auf dem Baum des Lebens. Selig sind sie, die seine Gebote tun. Mach keine Kompromisse. Übertritt nicht die Gesetze Gottes. Und du lebst gut, fantastisch. Ob du Christ bist oder kein Christ. Das, was du weißt. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, wenn du Gott fürchtest und wenn du Achtung vor Gott hast. So wie das Gesetz der Schwerkraft. Weißt du, das Gesetz der Schwerkraft, wenn du nicht dieses Gesetz einhältst, kannst du beten, kannst du fromm sein, kannst du ein Heiliger sein. Wenn du vollgas in die Kurve reinfährst, dann landest du auf dem Kirchendach, wie der eine hier mal in Thüringen. Verstehst? Wir müssen konsequent sein. Und das Gesetz Gottes ist Saat und Ernte. Lies mal, steht in der Bibel. Wenn ihr seht, wird auch nichts ernten. Dann nützt nicht, wenn du viel betest. Du musst was sehen. Ein paar Kartoffeln in die Erde stecken. Oder ein paar Körner. Wer nichts wagt, der gewinnt nichts. Das ist Gesetz des Konsequenzseins. Wer nichts gibt, dem wird auch nichts gegeben. Erwarte noch nicht, dass Gott dir die Herrlichkeit des Himmels schenkt. Gib doch zuerst einmal. Und es wird dir gegeben, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Fang an, 10 D-Mark oder 10 Euro zu geben. Und du wirst merken, du kriegst dann wieder etwas von Gott zurück. Fang an, den Zehnten zu geben. Wer nicht bittet, der empfängt auch nichts. Ja, der Herr weiß, was ich brauche. Ja, der weiß es. Aber er will gebeten werden. Konsequenzen. diese Gesetze funktionieren, weil Gott der Urheber dieser Gesetze ist. Wenn du das Wasser auf 100 Grad erhitzt, dann verdampft es. Und wenn du das gleiche Wasser auf 0 runterkühlst, dann wird es zu Eis. Ist ein Gesetz, kannst denken, was du willst, kannst beten, so viel du willst, kannst du glauben, so viel du willst, es wird so passieren. Genauso konsequent funktioniert auch der Glaube, das geistliche Leben. In aller Liebe, erschrick nicht, was ich dir sage. Nach dem gleichen Gesetz, mit derselben Voraussetzbarkeit. Jesus sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 10, Vers 39. Das Gesetz hat Folgen. Mir ist etwas so groß geworden dieser Tage, als ich mich zu diesem Thema vorbereitet habe. Wir reden so viel von der Gnade. Da gibt es ganze Evangelisten, die kein anderes Wort mehr haben, nur noch Gnade, Gnade, Gnade. Du hast die Gnade, die steht die Gnade zu Gnade, 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 Gnade. Ja, vergiss die ganze Gnade. Die meisten Leute, die von der Gnade so reden, haben gar keine Gnade. Warum? Ohne Gesetz gibt es keine Gnade. Das Gesetz hat Folgen. Die Gnade? Ja. Was ist die Gnade eigentlich? Weißt du, es gibt kein Respekt der Person. Gesetz gilt für alle Menschen. Gott hat kein Ansehen der Person. Wer sündigt, der soll sterben. Das ist so. Es gibt keine Ausnahmen. Die meisten Christen denken, wenn ich Christ bin, habe ich eine Ausnahme. Ich habe keine Ausnahmen. Ich lebe auch nach dem Gesetz. Sehe und ernte. Gib und es wird dir gegeben. Klopfe an und es wird dir aufgetan. Von nichts kommt nichts. Viele Christen sind falsch informiert durch diese falschen Wohlstandsevangelisten und Prediger. Gott ist ein Gott der Konsequenzen. Hör mir gut zu. Viele scheinen zu denken, ich kann gegen das Gesetz verstoßen und ich komme trotzdem durch. Ja, Gott ist auf dem einen Auge blind, auf dem anderen sieht er nicht. Ja, hör mal, was in der Bibel heißt. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Viele Christen täuschen sich selber was vor. Sie sind Spötter, Leichtsinnige. Sie haben den Teufel im Herzen, auch wenn sie geisterfüllt sind. Statt dass den Heiligen Geist der Teufel regiert, ja, Gott lässt alles durchgehen. Gottes Gesetze sind ewig, steht in der Bibel. Sie sind unumstößlich. Er fordert jeden heraus und sagt, täusch dich nicht, mach dir nichts vor. Jesus Christus oder die Bibel oder Gott, der Heilige Geist, ist immer das Gleiche. Gestern, heute, morgen hat sich noch nie geändert. Auch nicht nach Golgatha, auch nicht nach Ostern, auch nicht nach Pfingsten. Eva glaubte, 1. Mose 3, Vers 3, Gott meint nicht so ernst. Ach, weißt du, Gott meint nicht so ernst. Und dann sagte der Teufel, oder da, wo der Herr gesagt hat, ihr sollt nicht essen davon, denn wenn ich ihn auch nicht einmal berühren, 1. Mose 3, Vers 3, ihr sollt es nicht mal berühren, damit ihr nicht stirbt. Ach Gott, meint es noch so ernst. Und dann nimmt sie, schmatzt, schluckt runter und ist nicht gestorben. Erst nach ein paar hundert Jahren. Wenn jemand meint, Gott ist ein Gott der Ausnahme, der täuscht sich, der ist falsch informiert. Weißt du, der erschafft sich selbst einen neuen Herrgott. Ja, er macht zu einem Götzen. Und so viele Charismatiker, Pfingstler, das sage ich nur, die anderen sowieso schlafen, sind Schlafmützen. Aber die Pfingstler, die denken, sie sind ein bisschen näher am lieben Gott. Die bilden sich was ein, die schaffen ihren Herrgott selber. Und der muss sich meinem Lebensstil anpassen. Weißt du, was das ist? Heidentum, Götzendienst, pur. Malachi Kapitel 3, Vers 6 und Jakobus Kapitel 1, Vers 17 im Neuen Testament, damit du nicht sagst, das ist alles Testament, was der Pastor mal tut, das hier predigt. Denn ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Gott meint, was er sagt. Und wir können uns darauf verlassen. Wenn ich Gott gehorche, segnet er mich. Halleluja. Wenn ich Gott nicht gehorche, dann verflucht er mich. So einfach ist das. Gott verflucht niemand. Eigentlich, das ist ein Unsinn, was ich jetzt ausgesprochen habe. Gott verflucht niemand. Aber ich sage dir was. Das Gesetz Gottes ist ein System der Rechtsprechung. Also in der Rechtsprechung ist eingebettet, wenn du das tust und Gott nicht gehorchst, geht es dir schlecht. Gelingt dir nichts. Deine Handlungen verdammen dich, bestrafen oder sie belohnen dich. Eins von beiden. In 5. Mose 11, Vers 26 und folgende Verse. Und das bestimmt nicht nur deine Zeit jetzt, was du lebst, sondern deine ganze Ewigkeit. Denn es heißt, das Gesetz gilt für alle Zeit und alle Ewigkeit. Siehe, ich lege dir oder euch Israeliten hier vor den Segen und den Fluch. Ein Segen, wenn ihr gehorcht, und ein Fluch, wenn ihr ihm nicht gehorcht. Und zwar für alle Ewigkeit. Nicht die 10 Gebote. Vergiss, die 10 Gebote sind ganz was anderes. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Gesetz Gottes. Wenn ich Gott gehorche, dann bin ich gesegnet. Wenn ich Gott nicht gehorche, bin ich verflucht. Erwarte nicht, dass Gott dich segnet, wenn du ungehorsam bist. Wenn du der Stimme Gottes nicht gehorchst, was ist die Stimme Gottes? Eine andere Frage. Gott macht keine Ausnahmen von den Folgen des Gesetzes. Und wir haben das in der Bibel immer wieder: Gesetz und dann kommt Gnade. Ohne dem Gesetz wirst du keine Gnade finden. Und das Gesetz verlangt Gehorsam. Und die ersten Worte der Bibel, die ersten Worte Gottes, ist nicht, was die vielen Evangelisten und Schleimer erzählen. Hör mir zu, die vielen Pastoren. Gott ist Liebe, Gott liebt uns. Das erste Wort in der Bibel, das Gott gesprochen hat, ist nicht, ich liebe dich oder hab Glauben an Gott. Nein, entweder gehorchst du oder stirbst du. Das sind die ersten Worte Gottes in der Bibel. 1. Mose 2, Vers 17. Entweder gehorchst du. Ja, Gott liebt uns, Gottes Liebe. Vergiss es, es ist nur Schleimerei, Augenwischerei. Durch die ganze Bibel, wie ein roter Faden, zieht sich das durch. Selbst im Vater Unser. In der anderen, da werden wir aufgerufen, seid gehorsam. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Der Wille Gottes ist der Kern der Bibel. Das Reich Gottes, das, der Himmel. Und das ist das Wesen des Glaubens. Dein Wille geschehe. Wir können fromm sein, wie wir wollen. Und wir leben nicht im Willen Gottes. Und dann wundern uns, dass uns so schlecht geht. Wir erzwingen Gott, Herr, das musst du machen. Ich weiß, wovon ich spreche. Mir braucht niemand was erzählen von der Gnade Gottes. Ich komme ins Krankenhaus, meine Frau hat Schlaganfall gehabt. Da sitzt sie in Moabit auf dem Bett, ganz verklärt. So glaube ich, meine Frau nicht gekannt. Sagte, Johannes, stell dir mal vor, der Herr hat zu mir gesprochen. Er wird mich abholen, ich werde nach Hause gehen. Ich habe verstanden, was das bedeutet. Die wird sterben und geht in den Himmel. Und ich gehe nach Hause und sage, lieber Gott, das kannst du nicht. Du kannst meine Frau nicht heimholen jetzt. Mir ist egal, auch wenn sie Schlaganfall hat. Sie ist meine Frau, ich liebe sie. Und habe Gott gezwungen, Gott versucht zu überreden. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe 7 Höllenjahre durchgemacht. Ich habe meine Frau gepflegt. Es wäre viel schöner gewesen, sie wäre in den Himmel gegangen, so dort auf der Bettkante. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt, zu sagen, dein Wille geschehe. Ich wünsche mir das. Ist schön. Ich möchte das. Aber ich möchte dir nicht ins Handwerk pfuschern, lieber Gott. Das zahlt sich nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Gott hebt seine Gesetze nicht auf. Was er sagt, das tut er. Und wenn wir nicht einverstanden sind, dann machen wir Höllenjahre durch. Dann quälen wir uns. Dann krabbeln wir uns auf alle 4. Dann werden wir pleite. Dann werden wir ruiniert. Geht's uns dreckig. Und das ganze Universum ist auf diese Basis aufgelegt. Und stell dir mal vor, Gott würde eine Ausnahme machen. Mit dem Universum nur 5 Sekunden. Da würde alles zusammenbrechen. Da würde alles zusammenbrechen. Er würde es nur zulassen, dass mal die Sonne stillsteht. Ha, stell dir mal vor, was da passiert. Weißt du, wenn die Gesetze der Aerodynamik außer Kraft gesetzt werden, da könnte kein Flugzeug mehr fliegen. Und diese Gesetze sind ewige Gesetze, sie bleiben da. Oder wenn Gott das Gesetz der Schwerkraft nur für eine Sekunde aufheben würde, da hätten wir das schwarze Loch und da würden wir aufgesaugt. Und es gäbe uns nicht mehr. Nur für eine Sekunde. Das Gesetz der Schwerkraft. Was im physischen Universum betrifft, das betrifft auch dem Reich Gottes. Der größte Segen der Gläubigen ist, wenn sie mit Gott zählen, mit Gott rechnen und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Heutzutage sage ich immer wieder, egal was passiert, mit der Gemeinde, mit mir, mit anderen Leuten, dein Wille geschehe, Herr. Mir ist vollkommen wurscht. Und muss uns wurscht sein. Wenn du gehorchst, wirst du gesegnet. Das ist Gnade. Dass wir Gott gehorchen dürfen. Und Jesus macht uns fähig, dem Gesetz zu gehorchen. Das ist die Gnade. Der befähigt uns. Denk, dank der Gnade Gottes, Können wir konsequent bleiben? Sagen, nein, da mache ich nicht mit, der Herr will es nicht. Verstehst du? Und du gehst kompromisslos deinen Weg. Das Konsequenzgesetz bleibt dann aber in Kraft. Auch wenn mir die Schuld vergeben ist. Und ich weiß, Gott hat mir die Schuld vergeben. Und ich habe Buße getan. Lieber Gott, ich habe dir ins Handwerk gefuscht. Aber dann habe ich, als ich Buße getan habe, habe ich so viel Kraft vom lieben Gott bekommen, dass ich meine Frau 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche pflegen konnte. Und das für 7 Jahre. Weißt du, Gott hilft uns. Und das ist Gnade. Und ich habe so viel Gnade erlebt, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Da funktionierte, da lief das, da, ja, da haben wir Frieden gehabt, da haben wir sind gut zurechtgekommen, haben unseren Spaß gehabt am Leben. Am Anfang habe ich nicht verstanden, was Spaß, was Demenz ist, verstehst du, aber das ist so lustig und so schön. Ja, das musst du nur verstehen. Aber wir haben das dann plötzlich das irgendwo in unserem Leben integriert. Ja, Abraham, ja, wurde verziehen, was er damit Hagar getrieben hat, dass er mit ihr geschlafen hat und ein Kind gezeugt hat. Die Sünde und die Folgen wurden vergeben, aber die Folgen waren da. Bis heute haben wir Turbulenzen im Nahen Osten wegen diesem Techtelmechtel. Ismael und so weiter, Araber. Und jedes Mal, wenn wir Gott nicht gehorchen, hat das eine Konsequenz. Dann verpassen wir einen Segen und dieser Segen kommt nicht mehr zurück. Das ist das Schreckliche dabei. Diese Gelegenheit, das, was ich gehabt habe oder hätte, kommt nicht mehr zurück. Es geht weiter. Gottes Sache geht weiter. Jeder Ungehorsam ist eine Wellenwirkung, geht bis ans Ende der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird der Herr alles gut machen, erst in der Ewigkeit. Durch die Vergebung der Sünden ist meine Schuld beseitigt, aber niemals die Konsequenz. Niemals die Konsequenz. Wenn ich gesoffen habe und meine Leber kaputt ist und so weiter, dann werde ich daran leiden. Aber das macht nichts, das Irdische vergeht. Und ich werde von Gott einen neuen Leib bekommen. Gott ist kein Ausnahmegott, ihr Lieben. Macht keine Ausnahmen, keine Kompromisse. Das ist eine Lüge Satans. Gott macht einen Kompromiss. Er macht eine Ausnahme. Gott kann Ausnahme machen, aber er erwartet das nicht. Mein Vater war schwer krank, war Frühinvalide, Frührentner, der hat kaum laufen können. Und ja, und hat gebetet, lieber Gott, hilf. Der wurde in der Rente geschickt, LVA und so weiter, musste zweimal zur Kur, zur Reha und wurde untersucht, ist er geheilt oder nicht, oder gibt er sich nur an, dass er geheilt werde und so weiter. Gott hat ihn geheilt, der wurde wiederhergestellt, dass er 15 Jahre arbeiten konnte. Er hat mit Gott gerungen und sagt, Vater, ich kann auch nicht sterben, ich habe noch eine Familie zu versorgen und ich möchte ja reif in die Ewigkeit gehen und ja mein Leben vollenden. Und dann hat er eine andere Krankheit gehabt. Das war noch viel schlimmer wie sein Herzleiden. Er hat Hämorrhoiden gehabt, literweise Blut verloren und er wurde nicht geheilt. Und dann sagt Gott, guck mal, ich kann es wohl, ich muss es aber nicht. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Und mein Vater hat sich genügen lassen an der Gnade Gottes. Du kannst Gott nicht zwingen, etwas zu tun. Gott macht keine Ausnahmen. Er zeigt, ich kann es. Und vielleicht war das im Plan Gottes. Und manchmal, es kann im Plan Gottes sein. Aber dann verlängerte dein Leben um 15 Jahre, wie beim Hiskia. Dann machte er die größten Dummheiten seines Lebens. Zeig diesen Babylonier. Guck mal, das hat alles der liebe Gott mir gegeben. Wird ein Angeber, steigt es ihm in den Kopf. Besser wäre es gewesen, wenn er nicht geheilt worden wäre. In aller Liebe, so schön wie das klingt. Vater, heile mich, verlängere mir mein Leben um 15 Jahre. Und dieser Hiskia hat teuer bezahlt. Die Babylonier kamen und haben später alles geholt. Deshalb, dein Wille geschehe, es wie ein roter Faden. Gottes Gesetze sind da. Wenn die Zeit abgelaufen ist, abgelaufen, da kannst du nichts mehr machen. Dann versuche es nicht zu verlängern. Ich bin gegen lebensverlängernde Maßnahmen. Ich habe sogar in meine Patientenverfügung ganz klar eingeschrieben, ich will keine lebensverlängernde Maßnahmen. Wenn meine Zeit rum ist, ist meine Zeit rum. Dann zieh die ganzen Schläuche raus und holt mich in der Ewigkeit ab, lieber Gott. Und das haben wir auch gemacht, auch bei meiner Frau. Als wir gemerkt haben, da geht nichts mehr. Aber sie war einverstanden. Sie hat noch künstliche Ernährung haben können. Und ich habe erklärt, wie das funktioniert. Und sie hat das auch verstanden. Und ich habe sogar einen Kursus noch besucht, wie man künstlich jemand ernährt, dass man zu Hause das auch machen kann. Und habe auch schon von der Krankenkasse die ganzen Instruktionen gehabt. Aber dann haben wir noch gebetet. Und dann hat die Heidi noch gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Ich bin bereit zu allem, was du willst, Herr. Aber dein Wille geschehe. Und weißt du, was passiert ist? Der Heiland hat sie heimgeholt. Und ihr so viel Leid mit dieser ganzen künstlichen Ernährung erspart. Und mir auch was erspart. Als wir gesagt haben, dein Wille geschehe. Das war uns so wichtig. Gott ist kein Ausnahmegott. Weißt, alle Verdammten glaubten immer wieder und die in der Hölle braten und schmoren, die haben geglaubt, ja, Gott macht Ausnahme, aber Gott macht keine Ausnahmen, ihr Lieben. Keine Ausnahmen. Wenn du mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, ist auch ein Gesetz. Einnahmen und Ausgaben. Wenn du mehr Geld einnimmst, als du ausgibst, wirst du bald die Katastrophe erleben. Wenn du deine Gedanken mit den negativen Dingen füllst, dann, und so weiter mit der Welt füllst und so weiter, dann wirst du entmutigt, wirst du geschwächt, wirst du träge. Ja, mit dir geht's bergab, bis dein Immunsystem zerstören. Gottes Gesetz hat immer Folgen, im Guten wie im Schlechten. Gott zieht uns immer zur Rechenschaft. Und das ist nämlich, was hast du gemacht? Ich habe dir die Gaben gegeben, ich habe dir die Möglichkeiten gegeben. Hast du sie genützt? Oder hast du Kompromisse gemacht, faule Kompromisse gemacht? Du hast genau gewusst, nimm sie nicht auf. Die schwarze und die bunte Schlange, oder welche Schlange auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Darum ist es nicht egal für mich, mit wem und mit was du dich einlässt. Denk an Lot. Sein Leben wäre anders verlaufen. Er hat sich entschieden. Ich gehe nach Sodom. Und Abraham sagt, wähle. Du kannst wählen. Du hast es in der Hand. Und der Abraham ging aufs Gebirge. Und der hat es überlebt. Und dieser Lot hat es nicht überlebt. Geschwister, ich möchte noch einen ganz kleinen Punkt noch anstreifen. Es ist nicht egal, in welche Gemeinde du gehst, wessen Predigten du hörst und mit welchen Leuten du dich abgibst und wen du in deinem Leben einlässt und nicht einlässt. Es ist nicht egal. Das macht die Summe deines Lebens aus. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Das sagt man in der Welt, ist auch ein Gesetz. Wenn du der Stimme Gottes gehorchst, dem Wort Gottes folgst und so weiter und keine Kompromisse machst und konsequent bist, dann wirst du gesegnet sein auf der ganzen Linie. Und ich habe eines festgestellt in meinem Leben, als ich anfing, den Zehnten zu geben, ich habe gar nicht gewusst, dass sogar Gott das Geld segnet, dass Gott auch die Finanzen in der Hand hat. Als ich anfing, ganz schlicht von meinem Lehrlingsgeld Zehnten zu geben, Lehrlingsgeld, ich habe damals noch ein Moped noch gehabt, verstehst du, und es hat auch noch viel Geld gebraucht, so dass es schön auffrisiert ist, ein bisschen schön brummt und schön läuft und so weiter. Aber ich habe angefangen, den Zehnten zu geben. Ich habe Gott den Zehnten gegeben und Gott hat mich gesegnet auf der ganzen Linie. Und ich weiß noch, ich habe ein oder zwei Monate gehabt, wo ich den Zehnten nicht gegeben habe. Und soll ich sagen, was ich gehabt habe? Ich habe einen Gockel überfahren, bin gestürzt und habe das so viel Karambolage gehabt, muss ich den Gockel noch bezahlen, mit den Leuten mich gestritten. Ja. Und das hat mir mehr gekostet, 10-mal so viel, wie ich den Zehnten hätte geben sollen. Was du Gott vorenthältst, das holt der Teufel 10-fach. Das holt der Teufel 10-fach. Und da habe ich so gelernt, wie konsequent Gott ist. Und seitdem mache ich keine Kompromisse. Ich gebe den Zehnten. Meistens gebe ich mehr als den Zehnten, weil mich, ja, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ich geb's, ich segne und Gott versorgt mich. Dann kriege ich das und dann kriege ich jenes und dann brauche ich das weniger und dann brauche ich das mehr und so weiter. Und ich finde einen Weg. Sei konsequent. Noah hat auch konsequent die Arche gebaut und seine Familie wurde gerettet. Die Leute, du kannst andere Leute nicht retten, aber deine Familie, dein Haus, das, was Gott dir gegeben hat, das kannst du retten. Sei konsequent in dem, was du tust, was du bist und lebe dem Wort Gottes gemäß. Das ist das Gesetz. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns den Weg der Konsequenz, der Kompromisslosigkeit zeigst und dass du willst, dass wir eine ganze Sache mit dir machen. Herr, du willst, dass wir weiterkommen, dass wir nicht alles verlieren wie der Lot. Herr, ich bitte dich, hilf uns, dass wir nicht dem Lot gleichen, sondern dem Abraham, dass wir im Segen wirken, im Segen behalten und dass du uns segnest für Zeit und Ewigkeit. Herr, und genau das ist, was wir brauchen, den Segen Gottes für Zeit und Ewigkeit. Herr, hilf, ein kompromissloses Leben zu leben. Wir können von uns aus selber nicht. Wir brauchen deine Gnade und deine Kraft und deine Stärkung. Halleluja, Vater, ich segne alle, die dein Wort gehört haben, und hilf, dass recht viele Menschen dieses Wort noch hören, diese Gedanken noch hören, die du mir diese Tage geschenkt hast, Herr Jesus. Herr, du wirst uns füllen mit deinem Segen, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Güte. Aber du erwartest von uns auch etwas Gehorsam. Danke, Herr. Amen.